Jesus ist hier. Sein Wort, seine Gnade, seine Gegenwart. Und dann möchte ich nicht mehr irgendetwas anderes. Jesus alleine genügt. In jeder Beziehung. Das ist so fantastisch, ist das. Lob und Dank. In dieser Atmosphäre des Himmels werden wir gesund, werden wir frei. Uns wird vergeben. Unsere Gesinnung, unsere Orientierung wird anders. Sie wird göttlich. Das ist so schön, ist das. So wunderschön. Ich wünsche es heute Morgen an jeden Einzelnen, auch die uns übers Internet zugeschaltet sind, oft sehr weit. Wir grüßen sie und wünschen, dass sie Gottes Wort so entgegennehmen und gesegnet sind heute Morgen. Wir haben ja in diesen Tagen so gewisse Feiertage, die wir begehen und an die wir uns orientieren, und die Medien und die Presse und alles führt uns irgendwie dahin auf. Was denn auf? Luther, Leute, auf Luther, nicht? Wir haben dann den Feiertag, den Reformationstag, den wir sogar als gesetzlichen Feiertag dies Jahr für ganz Deutschland haben. Und das finde ich sehr gut, dass wir uns einmal erinnern daran. Ich möchte ganz kurz nur etwas dazu sagen. Ich denke, dass wir auch als Gemeinden hin und her und her und hin nicht da wären in dieser Weise, wenn es einen Luther nicht gegeben hätte. Auch wir haben unsere Wurzeln alle dort in der Reformation, die dieser Mann gebracht hat. Und man sagt, dass dieser Mann die stärkste Umwälzung der Gesellschaft gebracht hat in den letzten 500 Jahren. Keiner hat so markant und bedeutungsvoll die Gesellschaft geprägt wie dieser Luther. Und das ist schon ganz, ganz bezeichnend. Der Luther hatte ja den Römerbrief gelesen und hat ihn dann entdeckt. Man muss das Wort Gottes lesen und dann muss durch den Heiligen Geist, nicht durch unser menschliches Verständnis und unsere Intelligenz, sondern durch den Heiligen Geist muss uns das Wort geöffnet werden. Denn das Wort ist ja Geist und ist vom Heiligen Geist, das glaube ich, das ganze Wort Gottes bis ins Detail hinein, ist vom Heiligen Geist inspiriert und auch geschrieben. Und das Wort, das den Luther so umgekrempelt hat, er war ja ein hochintelligenter Mann. Er hat ja vorher Jura studiert, wollte Jurist werden, und dann hatte er diese sonderbare Begegnung gehabt dort mit dem Gewitter. Und dann hat er gesagt: Heilige Anna, heilige Maria, ich will jetzt Mönch werden. Und hat sich dann zurückgezogen ins Kloster und hat dann im Kloster gelebt und versuchte, alle Satzungen, Bedingungen, alle, was ihm gestellt worden ist, zu erfüllen. Und das war ein ganz, ganz hartes Leben, war das. Ein ganz hartes Leben, was er dort durchgeführt hat. Morgens um 1:30 mussten die aufstehen, die Mönche, und mussten anfangen zu beten. Zu beten und zu lesen und zu beten und zu lesen und zu wiederholen und zu wiederholen. Und jeder Mönch hat eine ganz kleine Zelle gehabt, wo er dann einen Gebetstisch hatte, wo er ständig kniete. und hat dann gerungen und gebetet dort in Erfurt. Zweimal am Tag gab es eine ganz klägliche Mahlzeit. Und dann wurde dieses Ritual weitergeführt. Und dann zwischendurch noch immer fasten. Und das war schon eine, erinnert sich nur mit Schrecken daran, sagt Luther später, nie mehr wieder werde ich solch einen Zwang ausüben. Und dann war sein ganzes Problem war, wie empfange ich und wie lerne ich einen würdigen Gott kennen? Einen Gott, der mir vergibt. Wo bekomme ich Gnade? Und dann hat er sich hingeschmissen in die Zelle und hat sich kasteiert und hat gerungen und geheult und geschlagen mit den Fäusten. Wo finde ich einen gnädigen Gott? Das war sein ganzes Ringen. Und hat dann halb neun ging die ganze Geschichte dann zu Ende. Dann haben sie sich zurückgezogen in einen Saal, einen Schlafsaal. Jeder Mönch hatte einen Strohsack, auf den er dann schlief. Und dann in der Nacht, halb zwei, zwei Uhr, ging dieses Ritual, dieses wieder und wieder und wieder und wieder. Zwischendurch Arbeit und also es war schon eine. Dann hat er sich aufgemacht, der Luther, und ging nach Rom. Vielleicht finde ich in Rom mein Heil. Hat sich mit einem seiner Freunde dort, seiner Klostermönche aufgemacht und ist nach Rom gepilgert. Dort in Rom angekommen, ist er dann die Stufen da zum Petersdom, ist er hochgegangen auf Knien, immer wieder gebetet und dann wieder eine Stufe gerutscht und wieder gebetet und wieder gebetet. Und dann runter und dann wieder rauf und dann wieder rauf. Und wenn du das jetzt noch ein paar Mal machst, dann kommen auch deine Verwandten aus dem Fegefeuer. Und hat es wieder gemacht und wieder gemacht. Er wollte unbedingt Frieden in seinem Herzen haben und wollte Gott gerecht werden. Wer möchte nicht Gott gerecht werden? Gott, der absolut dreimal heilig ist, dem möchten wir gerecht werden. Und seine Gerechtigkeit ist eine Heiligkeit, die wir als Menschen nicht erreichen können und nicht erreichen werden, mit eigener Leistung und mit eigener Kraft. Dann hat er ja diesen Römerbrief entdeckt und dann ging ihm ein Licht auf über den Römer 1, Vers 17. Dort heißt es, darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also nicht meine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, zum Glauben, führt sie, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben leben. Und dann hat er, der Luther, Folgendes, ich will es nur ganz kurz machen, einige Grundlinien, einige Thesen der Theologie gesagt und veröffentlicht. Dort heißt es einmal, Jesus Christus, das ist auch unsere Grundlage, Jesus Christus, der wahre Mensch und wahre Gott, schaffte durch seine stellvertretende Hingabe am Kreuz eine für allemal den Glaubenden Rechtfertigung und Heiligung, die ihm zum mündlichen Evangelium und Sakrament des Abendmahls zugeeignet werde. Dies ist der tragende Grund der übrigen drei Prinzipien. Jetzt hat Luther drei Prinzipien aufgestellt, die er aus dem Worte Gottes erarbeitet hat. Der erste: allein durch Gnade. Halleluja. Halleluja. Allein durch Gnade, ohne jedes eigene Hinzutun, werde der Mensch vor Gott gerechtfertigt. Fantastisch. Hör auf mit deinem Kämpfen. Glaube. Es ist so markant. Allein durch Gnade, ohne jedes Hinzutun, werde der Mensch vor Gott gerechtfertigt. Zweitens: allein durch den Glauben, der uns geschenkt worden ist, und die Annahme Jesus Christus, kommt das Heil in uns zustande. Haben wir es verstanden? Was uns geschenkt worden ist, ohne Leistung, kommt das Heil Jesu uns zustande. Und das letzte von den dreien: allein die Heilige Schrift sei die Quelle dieses Glaubens, an dem wir wissen von Gott und daher der Maßstab aller christlichen Redens und Handelns, sei aber von jeder, von der Mitte her gesehen, und die Mitte ist Jesus Christus, sei alles zu beurteilen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Also allein die Heilige Schrift und die Mitte dieser Heiligen Schrift ist die Person Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, uns zuteil geworden. Und von dieser Mitte aus, Jesus ist immer das Zentrum, Jesus ist immer die Spitze, sei alles Denken und Handeln und Reden zu bewerten und zu beurteilen. Ich finde das großartig. Großartig. Und dann schreibt er einen wunderbaren Satz, den ich finde, der so ganz toll ist, ganz schön ist. Er sagt dann: Jesus Christus lieben, er kann ihn fortsetzen, ist besser als alles Wissen. Marianne, gut, dass wir es wissen. Jesus Christus lieben. Da brauchst du kein Abitur. Jesus Christus lieben ist besser als alles Wissen. Und daher und darauf müssen sich auch unsere Gottesdienste gründen. Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Halleluja. Das hat man heute Morgen hier gespürt, wenn du ein Empfinden dafür hast. Die Menschen hier, die lieben den Herrn Jesus Christus. Er, der uns geliebt hat bis in den Tod hinein. Großartig, großartig. Er hat auch einige unschöne Dinge gesagt und getan, der Luther, und zumindest gesagt und angeordnet. Und das, denke ich, dass er da wieder zurückgegangen ist ins Gesetz. So wie die Galater, die einmal die Gnade gelebt haben in der Gnade und dann sich gewendet haben und wieder dem Gesetz sich zugewandt haben, so denke ich, dass der Luther da, dass das Gesetz mit in sein Leben und in seinen Ablauf hinein gemischt hat. Denn das Gesetz ist der Buchstabe, der tötet. Aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet. Und wir können nicht mit beiden verheiratet und verlobt sein. Wir können nicht mit dem Gesetz verlobt sein oder verheiratet und gleichzeitig mit Jesus der Gnade. Das können wir nicht mischen. Ja, das geht nicht. Und darum empfehle ich jedem einmal Römer 7 zu Hause. Lies einmal Römer 7. Und dann wirst du sehr wohl, lies es einmal ein paar Mal und vielleicht auch sogar auch in anderen Übersetzungen. Und dann sein absolut größtes Werk, das Luther getan hat, er hat die Bibel übersetzt. Erst das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche und dann das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Deutsche hinein. Und das war schon eine gewaltige Leistung. Und er sagte bei den Übersetzungen, schau das Volk aufs Maul. Schau die Leute auf den Mund. Wie reden sie? Wie denken sie? Was ist ihre Sprache unter sich? Und dann hat er diese Sprache genommen und hat sie so möglichst, wie es geht, dem Urtext angeordnet, dass der Urtext diese Sprache zugrunde kommt. Und dann ein ganz einzigartiges, wunderbares Werk gebracht. Die Übersetzung der Bibel. Zum Alten Testament hat er sich ja noch ein paar gelehrte Juden dabei genommen, weil das ja jüdische Geschichte zum Teil ist und Kultur, und um das auch effektiv darzustellen. Und hat uns das gebracht. Ganz, ganz großartig, was dieser Mann geleistet hat. Hat noch mehr getan. Ich habe mich erkundigt, also damals konnten etwa 15% der deutschen Leute lesen und schreiben. 15%. Sicherlich war es in Europa nicht ganz anders. Und der Luther hat es fertiggebracht, sagt, jedes Kind soll lesen und schreiben lernen, damit sie das Wort Gottes hören und lernen. Jedes Kind. Oder jeder, der möchte, soll das lernen. Und hat auch die deutschen Völker, die deutschen Länder, die ja da waren, hat zusammengeführt und hat einen großen Beitrag gebracht, dass sie zu einer Nation zusammenkamen. Das auch. Darum ist seine einzigartige Prägung, und die Bibel ohne Luther ist undenkbar. Das gehört zusammen wie etwas anderes. Das gehört miteinander. Als dieser Mann dort da in den wenigen Jahren, ich bin nur 63 Jahre geworden, da geleistet hat. Und noch eins. Er hat die Gottesdienste in Deutsch eingeführt. Früher waren die Gottesdienste, die Messen, nur in Lateinisch. Und die guten Menschen, die guten Leute, die kamen, sie kamen zum Gottesdienst, aber verstanden nichts. Die meisten verstanden kaum etwas. Saßen da, sie konnten weder lesen noch schreiben, und saßen da, und was ihnen gesagt worden ist, das haben sie genickt. Und er sagt, damit die Leute etwas verstehen, muss das auch in ihrer Sprache sein. Das war ja eine Revolution, war ja das. Das, was er da umgestoßen hat, was Jahrhunderte, tausend Jahre Tradition war, das hat er umgekippt. Da hat er noch etwas gemacht. Er hat das Singen in der Gemeinde eingeführt. Das gab es ja nicht. Es gab kein Singen in der Gemeinde. Keine Lieder, nichts. Und er hat dann das Liedgut, das wir haben und das wir so schätzen, und das heute Morgen ganz wunderbar von euch gebracht worden ist. Einzig gut. So, das hat Luther dann eingeführt in der Kirche mit natürlich sehr, sehr vielen, vielen Widerstand und alles Mögliche, aber er hat es dann doch durchgesetzt. Dieser Luther, der uns alle, wenn wir ihn lesen, und viele Filme laufen ja jetzt über Luther, sind nicht alle gut. Ist nicht alles anzunehmen, was uns da geboten wird. Aber es ist, man kann etwas vielleicht in die Geschichte, in jene Zeit vor 500 Jahren mal einen kleinen Blick hineintun, und hat dann dieser Mann eine Revolution losgetreten. Also nur Jesus, nur der Glaube, nur die Grundlage der Heiligen Schrift, die Grundlage der Heiligen Schrift. Und meine Freunde, ich will es uns allen sagen, das ist die Grundlage unseres Glaubens und auch dieser Gemeinde. Amen. Nicht irgendwelche Ordnungen, nicht irgendwelche Systeme und Gesetze, und den Innovationen, die wir uns anordnen und die wir aufschichten. Nein, alleine die Schrift, sagt Luther, die genügt. Das möchte ich immer mehr praktizieren. Und ich lese ja meistens aus der Lutherbibel, weil ich ja hier und da diene in den Gemeinden und weil ich auch mit vielen Leuten, die zu uns kommen, nach Hause, über jeder Postbote, der kommt, über jeder, der ein Paket bringt, der kriegt das Evangelium von Jesus. Amen. Wo soll es denn sonst hören? Und dann muss man ja auch sagen, was der Herr Jesus gesagt hat, muss man ihn ja auch zitieren. Und ihm nennen. Und dann wende ich natürlich, was so markant ist, die Lutherbibel an. Ich hab viele Übersetzungen zu Hause, bestimmt 10 Stück. Und lese auch und sind auch gut, teilweise sehr gut. Aber um den Menschen etwas zu sagen, was das Wort Gottes aussagt, da zitiere ich dann meistens den Luther. Denn die modernen Übersetzungen, die kann doch keiner. Kannst du mir das Vaterunser in der modernen Übersetzung sagen? Nein. Kannst du mir sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen geborenen Sohn gab? In einer anderen Übersetzung kannst du gar nicht. Oder Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sag es doch in einer modernen Übersetzung, geht gar nicht. Nicht, dass ich die wenige achte, versteht das, bitte. Aber um etwas zu sagen, wenn ich mit jemandem konfrontiert werde, den muss ich auch sagen, was Jesus gesagt hat, was das Wort Gottes gesagt hat. Da muss ich das wiederholen. Und da prägt sich natürlich Luther ganz bewusst ein. Und dann lese ich auch noch gerne die Elbefelder. Nicht? Das ist natürlich noch etwas. Die Elbefelder ist noch etwas dichter am Urtext. Und die alte Elbefelder. Noch etwas dichter am Urtext, wie Luther ist. Aber gut, das sei jetzt einmal genug davon. Mein Gedanke heute Morgen ist, blicke nur auf Jesus. Blicke nur auf Jesus. Schau ihn an. Schau ihn an, wie wunderbar er ist. Richte den Blick, wie heißt es? Nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön, und die Dinge der Welt. Und da sind wir alle bewirkt und begürtelt und gefesselt mit den Dingen der Welt. Und die Dinge der Welt werden schwach und trüb und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Halleluja. Wenn du die Gnade Jesu, die Gnade Gottes erkennst, dann werden alle Dinge dieser Welt werden so nichtig und so klein und so wertlos und so verachtend. Wenn du die Gnade siehst, dann sagst du, Herr Jesus, nur deine Gnade ist, die selig macht. Dann rühm ich's, Herr, du hast vollbracht. Deine Gnade ist es, die uns erlöst und errettet hast. Also, richte deinen Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Gnade gesehen. In Johannes 12 wird uns berichtet von Laubhüttenfest. Das jedes Jahr, Israel wiederholt das, schon seitdem sie aus Ägypten gezogen sind, das Laubhüttenfest, das eine Woche dauert und ein riesengroßer Spektakel, ein riesengroßes Fest in ganz Israel ist. Und Jesus ist auch hingegangen zu diesem Laubhüttenfest. Und dann kamen die Leute aus allen Herrenländern, besonders aus dem griechischen Raum, lebten ja auch viele Juden. Und die kamen dann zu dem Laubhüttenfest eine Woche nach Jerusalem. Und dann waren einige Griechen dabei, die haben dann dem Philippus, den Jünger Philippus, gefragt und sagen, der war von Bethsaida, wir können das nachlesen, von Bethsaida am See Genezareth. Und haben gesagt, Philippus, wir möchten doch gerne Jesus sehen. Ist das nicht schön? Wenn wir in den Gottesdienst kommen Und ich würde sagen, ich möchte gerne Jesus heute sehen. Ich möchte wirklich sehen, wie ihn schauen. Die hatten ein Bedürfnis, ein Verlangen. Wir möchten gerne, Luther übersetzt sogar noch gerne dabei, wir möchten gerne Jesus sehen. Ihn zu sehen, ihn zu schauen, kannst du nur, wenn dein Herz von der Gnade Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus überwältigt ist. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufkamen zum Fest, um anzubeten. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Wir möchten gerne Jesus sehen. Und ich kann dir sagen, wenn der Herr Jesus Christus hier in unserer Gemeinde ist, in einem Gottesdienst ist, dann ist es einzig schön. Einzig schön. Ich habe Gottesdienste erlebt in Scheunen. Ich habe Gottesdienste erlebt in Garagen. In den letzten Orten im Keller. Unsere Gemeinde fing an. Die hat in einem Gottesdienst, in der Waschküche haben die sich versammelt. Da wurde in der Woche auf dem Waschbrett wurde Wäsche gewaschen. Und am Sonntag wurden die Herzen gewaschen mit dem Blute Jesu. Damit sie rein wurden. Das war hier der Anfang unserer Gemeinde. Aber die kamen zusammen, weil Jesus da war. Nicht, weil eine schöne Beleuchtung da war, nicht, weil Kerzen da waren, nicht, weil ein schönes Klavier da stand. Die kamen zusammen, weil Jesus da war. Und haben sich in diesem Gottesdiensten haben sie sich gefreut. Zachäus, der in Jericho war. Und Jesus kam durch mit einer riesigen Volksmenge. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ihm folgten ja tausende Menschen nach. Alle wollten ihn sehen, ihn berühren, wollten etwas von ihm empfangen, ihn hören. Und jetzt kam er nach Jericho. Und dort in Jericho, als er in dieses Stadttor einziehen wollte, in dieser Menschenmenge, da war am Stadttor ein Bettler. Wer war das? Wie hieß er? Bartimäus. Der saß dort, der Bartimäus. Und dieser Bartimäus, dieser blinde Bettler, der schrie aus Leibeskräften: Sohn Davids, erbarme dich mein, erbarme dich mein. Und die Jünger und alles Volk, was da bei Mensch, halt das, halt den Mund. Und brüll hier nicht rum. Was ist das für Anstand hier? Hast du denn nicht? Aber einer hat ihn gehört. Ganz bewusst gehört. Und der eine, der ihn gehört hat, das war Jesus. Schön. Wenn dich niemand hört, sei gewiss, der Herr Jesus hört dich. Ganz gewiss, er hört dich. Und ließ diese ganze Gesellschaft stehen. Und sagen, komm bitte her, steh auf und komm her. Was möchtest du? Herr, dass ich sehend werde. Und dieser Blindgeborene, Jesus legte nur seine Hände auf ihn und er konnte sofort sehen. Das ist wunderbar. Die, die ihn begehren zu sehen und verlangen haben, nach ihm rufen, kannst auch schreien in der Nacht. Hier hört er. Aber auch das leise Gebet, auch das Stöhnen und Jammern, das hörte Herr Jesus auch. Dann zog er ein dort in Jericho und ich war vor 2 Jahren in Jericho. Und dann habe ich zu diesem Reiseleiter gesagt, wissen Sie, können Sie mir nicht mal einen Maulbeerbaum zeigen, auf den der Zachäus aufgekrabbelt ist da. Nicht? Ich wollte mal sehen, wie der aussieht. Und dann hat er zu mir gesagt, das da. Dieser große Baum da hinten, waren mehrere da. Das ist ein Maulbeerbaum. Und der hat ganz unten seine Äste schon, sehr breit und verästelt. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Maulbeerbaum solch ein riesengroßes Gewächs ist. Und auch, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Finanzbeamte da auf diesen Maulbeerbaum geklettert ist. Und dann heißt es, er wollte Zachäus, er wollte gerne Jesus sehen. Und dann steht da, wer er wäre. Und das haben manche Übersetzungen gar nicht mehr reingeschrieben. Er wollte gerne Jesus sehen, wer er wäre. Er wollte nicht sehen, ob er lange Haare hat, ob er rasiert ist, ob er was für eine Kleidung anhat, ob er groß oder klein ist. Das hat ihn nicht interessiert, dem Zachäus. Er wollte gerne sehen, wer er wäre. Wir möchten Jesus kennenlernen. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und dann hat er von oben vom Baum, hat er dann runtergeschaut. Und ich finde deinen Jesus großartig, großartig. Was war da eine große Gesellschaft? Und sagt Zachäus, komm doch runter. Ich will heute in deinem Hause Gast sein. Das ist nicht schön. Hat er gesagt, hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten und das ein anderer und das der und das jener. Die Menschen, die Jesus gerne sehen wollen, die werden ihn sehen, zu denen kommt er und wird bei denen Gast sein. Ich bin früher in einer Familie auswärts mehrfach zum Mittagessen eingeladen und dann hatten die einen Tisch gedeckt, wunderschön. Und dann hatte diese gute Hausfrau einen Teller mehr hingestellt. Und dann habe ich gefragt, erwartest du noch einen Gast oder kommt noch einer von der Familie, dass der, nein, dieser Teller und dieses Gedeck steht immer da, es könnte sein, dass Jesus vorbeikommt. Oder ein anderer, nicht? Kann ja irgendein armer Schlucker, weiß ich was auch immer, da sein, nicht, der mit einmal schellt und sagt, ich möchte gerne an deinem Tisch Platz nehmen. Und dann darf er kommen. Dann darf er kommen. Und das finde ich, ich finde Jesus einzig schön. Wenn du ihn anschaust und das Wort Gottes, nichts ist so schön wie er. Er ist der Schönste unter allen Menschenkindern. Amen. Dann kommt er rein in das Haus da und dann essen sie erstmal. Hat auch Hunger gehabt, dann spachteln sie und essen gut. Und sagt nicht der Jesus, du Spitzbub, du hast die Leute betrogen da am Zoll. Hast ihnen das Geld weggenommen, hast mehr genommen, als du nehmen durftest. Und hast kein schlechtes Gewissen. Hat Jesus nicht gesagt. Ein wirklicher Seelsorger hebt nicht seinen Zeigefinger und gibt jemand anders zu verstehen, du bist ein Sünder. Er wusste ganz genau, dass er ein Sünder war. Und als sie gegessen hatten, steht dieser kleine Zachäus auf in seinem Haus und sagt, Herr, sagt er, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Jesus hat ihm gesagt, das musst du machen. Wenn das ein Gesetz ist, dann ist es Käse. Es muss aus deinem Herzen kommen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, also war nicht nur ein Betrüger und hat sein ganzes Vermögen noch zusammengelogen und gestohlen. Das hat er nicht gemacht, nur etwas. Wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vielfältig wieder. Das hat der Jesus doch gar nicht erwartet. Die Gegenwart Jesu verändert uns total. Ich möchte gerne Jesus sehen. Das ist Zachäus. Ich möchte ihn auch sehen. Nicht nur heute hier im Gottesdienst, sondern ich möchte ihn fortlaufend sehen. Wer er wäre, das wollte er sehen. Dieser Zachäus. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in seinem ersten Vers, Johannes 1 bis und mit 1 und 3. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, was wir mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater, bei Gott war und ist uns erschienen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Meine Freunde, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir das Originale. Nicht eine Überlieferung von 3 und 2 Seiten, sondern das hier, was Johannes schreibt, Matthäus, Markus, Lukas war ein Grieche, war das? Das ist original Augenzeugen gewesen, was sie uns vermitteln. Sie waren dabei, wir haben erlebt. Wir sagen oft manche Menschen, wie willst du das denn wissen? Nein, das sind hier Leute, die dabei waren, die für diese Wahrheit ihr Leben gelassen haben. Viele für ihre Wahrheit das Leben gelassen haben. Sie waren dabei. Hebräer 3, Vers 1. Darum, hier wird geschrieben, ihr heiligen Brüder, Gemeinde, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Was haben wir teil? An der Berufung, die vom Himmel herkommt. Gott hat vom Himmel her gerufen. Jesus hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Und diese heilige Berufung haben wir teil. Ich bin ein Teil davon. Ich bin dazugekommen. Warum denn? Nicht, weil ich es wollte, sondern weil er mich gerufen hat. Himmlische Berufung. Muss ich meinen Text finden. Himmlische Berufung. Schaut auf den Apostel und hohen Priester Jesus Christus, so heißt es. Jesus war nicht nur Gottes Sohn, sondern er war auch Apostel. Apostel heißt er Gesandter. Er war von Gott gesandt. Er war nicht nur Apostel, sondern er war hoher Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Der höchste Priester, der je in seiner Priesterschaft gab und der sich selbst als Priester gegeben hat, dort im Heiligtum sein eigenes Blut, dort auf die Lade, auf den Thron, auf den Stuhl, der gerade hingespritzt hat. Der Hohenpriester, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. Was heißt das? Wir machen ihn bekannt. Wir bekennen ihn, Jesus. Schäme ich mich nicht des Evangeliums. Wer hat solch eine Botschaft? Wer hat solch ein Angebot? Hebräer 12, Kapitel, Vers 1 und 2. 11 ist ja, Hebräer 11 ist ja diese ganze Wolke von Zeugen. Diese gewaltige Wolke, wo uns all diese Väter und all diese Männer Gottes aufgezählt werden und all diese Erzväter und Könige, was sie alles errungen haben. Und dann heißt es hier, weil wir solch eine Wolke von Zeugen haben. Lasset uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns immer wieder umstrickt. Lasset uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns verordnet ist. Und weiter, aufsehen auf Jesus. Halleluja. Das ist ja mein Thema heute. Aufsehen auf Jesus. Der Hebräer-Schreiber, der hätte ja sagen können, lasst uns doch auf Mose aufschauen. Lasst uns doch auf Elia, lasst uns doch auf Daniel, lasst uns doch auf Abraham, lasst uns doch irgendwo alle diese Größen aufschauen. Nein, er sagt, das alles nicht. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf Jesus auf und nicht auf einen Menschen. Alle diese guten Leute, die uns aufgezählt werden, die ich sehr schätze, ich bete sie nicht an, ich schätze sie sehr. Die haben uns nicht das Heil gebracht, weil sie alle sündig und fehlerhaft waren. Aufsehen auf Jesus. Aufsehen auf Jesus, der das Kreuz erduldete und gering achtete und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Das ist unser wunderbarer Herr Jesus Christus. Ich möchte noch einen Vers nehmen aus 1. Petrus 1, in Vers 8. 1. Petrus, ist immer, Petrus hat ja 2 Briefe geschrieben, der 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 8. Ihn, zur Gemeinde schreibt er das, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, ein Luther sagt, ne? Jesus lieben besser als alles Wissen. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Gemeinde Langenfeld, wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Vielleicht hat ihn einer gesehen oder ein anderer. Das will ich nicht abstreiten. Aber die meisten haben ihn nicht gesehen und glauben doch an ihn. Und dann kommt eine Verheißung. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Halleluja. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, weil wir im Glauben durchgehalten haben. Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war nicht großartig. Unaussprechlicher, herrlicher Freude. Ihn, unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt einen letzten Vers. Und dann seid ihr in den guten Sonntag entlassen. Der 2. Korinther. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr ist der Geist. Der Herr, Gott, der Herr, ist der Geist. Verstehst du? Die Gott anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist, ist nicht Materie, die man anfassen kann. Jesus ist Materie geworden, wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber Gott ist Geist. Und wo aber der Geist des Herrn ist, was ist da? Freiheit, wunderbar. Das hatte Luther dann ein gutes Buch geschrieben, die Freiheit des Christenmenschen, aber das ist dann teilweise missverstanden worden und hat dann zu gewissen Eskalationen ausgewirkt, sich ausgeartet. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo wir eingeengt und eingegrenzt werden, da ist das Gesetz. Aber wo die Freiheit des Geistes ist, da kannst du jubeln und jauchzen. Da kannst du in diese Frucht des Geistes hineingehen. Die ist grenzenlos. Grenzenlos. Alles andere hat Grenzen. Und du machst auch die Grenzen oft. Sei doch einmal großzügig und sei nicht so bewusst mit deinen Grenzen. Ah, das ist heute Morgen, das ist mein Parkplatz da nicht und so. Meine Zeit, du hast schon wieder Gesetz gemacht. Und wenn du hinten parkst und 3 Minuten zu Fuß gehst, sei doch nicht so, besteh doch nicht auf dein Recht. Wenn du ein geistlicher Mensch bist, dann gibst du Freiheit. Ohne irgendwelche Begrenzungen. Und jetzt der Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Wir alle, heute Morgen. Das habe ich beim Gesang, habe ich das gesehen. Zumindest bei einigen gesehen, ich saß ja vorne, aber auch gespürt. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht, was wieder? Die Herrlichkeit des Herrn. Und werden verwandelt in sein Bild. Verwandelt heißt, wir werden transformiert in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Wunderbar ist das. Schau Jesus an und du wirst in sein Bild hineingestaltet. Du musst nicht mehr so böse schauen. Du musst nicht mehr so grimmig sein. Du musst nicht mehr so toben. Du musst nicht mehr so ausfällig sein. Schau Jesus an und du wirst verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen als die, die von dem Herrn ist, beim Anschauen seines Angesichtes. Und wie schaue ich sein Angesicht an? Indem ich sein Wort studiere. Möchte ich schließen. Die Emmaus-Jünger, wir haben die Jesus erkannt. Da hat sich dann der Herr Jesus zu ihnen genaht. und hat das Wort Gottes ihnen ausgelegt. Den Leuten, die nach Emmaus gingen, die schier resignierten und verzagt waren, weil Jesus tot war. Und der hat ihnen das Wort ausgelegt. Und wie er das Wort ausgelegt hat, da heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift auslegte. Ich möchte immer, dass wenn wir das Wort Gottes hören, in den Gemeinden oder auch zu Hause oder in einem Bibelkreis, dass wir ein brennendes Herz bekommen. Dass unser Herz anfängt. Das ist unser Kreislauf, ist das. Ja, unser Kreislauf. Fängt dann an zu arbeiten. Das ist genauso, wenn du verliebt bist und du schaust dein Mädchen an, nicht, dann kriegst du einen roten Kopf. Nicht? Das geht in dein Herz hinein und dann reagiert der Kreislauf. Und dann ist der ganze Mensch damit von betroffen. Wenn wir ihn anschauen, er ist so schön, er ist so gut, er ist einzigartig, das, was er uns alles zu geben hat. Halleluja. Möchten wir ihm immer begegnen? Ich möchte ihm jeden Tag neu begegnen. Ein alter Mann bin ich. Aber ich bin glücklich. Letztens hat mich einer angerufen. Wie ist es denn so? Ach, sag ich, bin überaus glücklich und zufrieden. Ich schaue ihn an. Und dann sage ich, jeden Tag sage ich, weißt du, was ich sage? Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus. Weil ich seine Braut bin, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Komm, Herr Jesus, sage ich immer. Komm, komm. Ich möchte zu dir hin. Das ist mein Sehnen. Ihn anzuschauen, der mich geliebt hat, bis in den Tod so heiß. Halleluja. Halleluja. Auch Sie, die heute Morgen vielleicht das erste Mal hier sind, ich möchte Ihnen sagen, nehmen Sie den Herrn Jesus an, in Ihr Leben. Er vergibt alles. Er hat eine Unmenge an Gnade, überströmende Gnade für einen jeden Einzelnen. Erhebt nicht den moralischen Zeigefinger, wie wir es oft tun. Nein, nein, es ist Gnade da. Jeder darf kommen und darf diese Gnade annehmen, darf ihn aufnehmen in sein Herz und Leben und sagen, ich glaube an ihn. Ich weiß, er ist am Kreuz von Golgatha für alle meine Schuld gestorben und hat ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. Und hat seinen Geist aufgegeben und ist verstorben. Und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden und lebt. Und sagt, siehe, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wo ich aufschließe, schließt niemand zu. Und wo ich zuschließe, schließt niemand auf. Darum darf ich an jeden bitten, den Herrn Jesus Christus heute Morgen aufzunehmen in sein Leben. Wir stehen gemeinsam auf zum Beten. Guter Vater im Himmel, du bist so einzigartig und gut. Wir alle stehen vor dir und wir bezeugen, dass deine Gnade genügt, dass deine Gnade uns frei gemacht hat und dass dein Blut uns reingewaschen hat von aller unserer Schuld und Sünde. Wir dürfen vor dir stehen als solche, die die Gnade empfangen haben, nicht wert sind, Herr Jesus, was bin ich? Dass du an mich denkst. Herr Jesus, ich bin ein bedeutungsloser Mensch, aber du hast mich gewollt. O Herr Jesus, du wolltest mich haben für dein eigenes Herz. Ich danke dir dafür. Wir alle möchten ihm entgegengehen. Und bitte beten Sie, bete du in deinem Herzen. Rufe den Namen Jesus an. Wer immer seinen Namen anrufen wird, der wird gerettet werden. Halleluja. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Amen.